Heute geht es um einen stillen Killer, der sich aus der Todesstatistik herausmogelt, den wir aber mit durchdachter Labordiagnostik gut auf die Schliche kommen und den wir vor allen Dingen mit Lebensstil zu 100% vermeiden können. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt und dem Thema Stoffwechselerkrankungen. Ich möchte heute mit euch durchdenken, was Stoffwechselerkrankungen überhaupt sind, warum es sich lohnt, diese nicht zu bekommen und wie man sie vermeiden kann, beziehungsweise wenn man sie schon hat, wie man sie vielleicht wieder los wird. Und ich werde das zweiteilen und heute eben diese Punkte besprechen und in der nächsten Woche auf die Labordiagnostik dazu eingehen. Das ist nämlich ein spannendes Thema. Man kann in Bezug auf Stoffwechselgesundheit aus einer Blutuntersuchung ganz, ganz, ganz viel Erkenntnisgewinn ziehen und es auch differenzierter machen und viel sensitiver, also mit einem besseren Riecher, als die konventionelle Medizin das aus meiner Sicht tut. Und wenn wir jetzt über Stoffwechselerkrankung sprechen, dann meine ich damit den Typ 2 Diabetes, die Fettleber, also diese Stoffwechselerkrankung, die wir im Westen als Zivilisationskrankheit bezeichnen. Es gibt natürlich auch den Typ 1 Diabetes, der eine Autoimmungenese hat. Es gibt auch andere Diabetesformen, da beschreibt man das mittlerweile sehr viel differenzierter. Und es gibt auch zum Beispiel in der Pädiatrie ganz fiese, ganz gemeine Stoffwechselstörungen, mit denen Kinder schon auf die Welt kommen. Davon rede ich natürlich nicht, sondern ich rede von dem, was man früher so als Alterszucker bezeichnet hat. Und wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht und im ersten Schritt dann fragt, okay, Stoffwechselerkrankung, was ist denn überhaupt der Stoffwechsel? Dann könnte man sowas sagen wie, das ist Management von Nahrungsmittelenergie. Entsprechend sind dann Stoffwechselerkrankungen das Missmanagement von Nahrungsmittelenergie. Und der Diabetes zum Beispiel, warum sollte man jetzt vor dem Sorge haben? Wenn man nämlich in die Todesstatistik guckt, dann taucht der schon irgendwo auf, aber relativ weit hinten. Und tatsächlich kann man insofern am Diabetes versterben, als dass viele langjährige Diabetiker, die bekommen eine Niereninsuffizienz. Also diese vielen Glukosemoleküle, die schwirren im Blut rum und die glykylieren dann alles Mögliche, auch die Gefäße. Und in der Niere, da habe ich halt so ein ganz, ganz feines Gefäßnetz. Und wenn da immer die Glukosemoleküle sich dran docken und das irgendwie kaputt machen, dann ist halt irgendwann die Niere nicht mehr so leistungsfähig. Und wenn ich dann an die Dialyse muss und also da eine weit fortgeschrittene Niereninsuffizienz habe, dann kann ich an der auch versterben. Und das möchte man natürlich vermeiden. Es gibt aber auch irgendwelche gemeinen Wundheilungsstörungen. Dann kriegen die Leute so Ulzera an den Zehen und dann heilt es nicht. Und dann werden die in irgendwelchen Disease-Management-Programmen, da trifft der Name es eigentlich auf den Punkt, da werden die dann gemanagt mit ihrer Krankheit, aber dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und was auch ein häufiges Thema bei Diabetikern ist, dass die irgendwann immer schlechter sehen und erblinden können. Und deswegen sind eigentlich Augenärzte aus meiner Sicht die besten oder wären die besten Diabetes-Screener, weil die, wenn sie da mit ihren klugen und tollen Geräten in die Augen reingucken und hinten diese feine Gefäßstruktur mitbeurteilen können im Auge, schon sehen, dass da was im Busch ist, lange bevor im Labor der Langzeitblutzucker erhöht ist. Das heißt, man kann am Diabetes versterben und es gibt definitiv eine riesige Latte an Komplikationen, die da auftreten. Aber wenn man sich so überlegt, ein Typ-2-Diabetiker, was merkt er davon so im Alltag? Eigentlich relativ wenig. Also die Patienten sind müde, abgeschlagen oft, kommen irgendwie nicht so richtig aus dem Quark. Aber in dem Sinn bemerken die häufig keine Symptome. Jetzt ist es aber so, dass das ein bisschen ein falsches Bild vermittelt aus meiner Sicht, weil der Diabetes, nämlich wie Öl ins Feuer für alles andere, woran wir im Westen krank werden und versterben können, ist. Wenn jemand eine Diabetesdiagnose hat, dann erhöht sich dadurch statistisch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 2- bis 4-fach. So wie die Nierengefäße kaputt gehen, so gehen auch alle anderen Gefäße kaputt, auch die um den Herzmuskel, die Herz-Kranzgefäße und im Kopf. Das heißt, es kommt viel häufiger zu Herzinfarkten und Schlaganfällen. Genauso ist das Risiko für Neurodegeneration, allen Diagnosen voran, den Demenzerkrankungen, massiv erhöht, zwischen 50 und 100%, je nachdem, was für Daten man anguckt. Und auch für Krebserkrankungen, das wäre der dritte große Killer im Westen, erhöht sich das Risiko ungefähr um 20-30%. Das heißt, der Diabetes oder die Fettleber und alles, was damit assoziiert ist, metabolisches Syndrom und sowas, das ist ja ein so ein Formenkreis, den man immer aus dieser Brille, die ich jetzt mit euch durchdenke, heraus beschreiben kann. Diese Stoffwechselerkrankungen, die tauchen in der Todesstatistik nicht so weit oben auf. Man merkt es nicht so richtig und trotzdem hängt da eben ein riesiger Rattenschwanz dran, weswegen es sich lohnt, auf jeden Fall einen gesunden Stoffwechsel zu haben. Und das Schöne ist jetzt, dass die Stoffwechselerkrankungen ein Kontinuum sind. Also es gibt auf der einen Seite diejenigen, die eben die Typ-2-Diabetes-Diagnose haben, die Fettleber und richtig Stoffwechsel ungesund sind, die im Extremfall sogar bei einem Typ-2-Diabetes Insulin spritzen. Und auf der anderen Seite des Spektrums, dieses Kontinuums, habe ich so Fettverbrennungsmaschinen, irgendwelche super, super, super gesunden Stoffwechsel-Karacho-Typen, die zum Beispiel professionelle Ausdauersportler sind. Also Tour de France-Fahrer, das sind richtige Fat-Burning-Machines, die sind total gut in diesem Nahrungsenergie-Management. Und wir Otto Normalos, ja, wir bewegen uns irgendwo in der Mitte auf diesem Spektrum. Und hoffentlich eher in Richtung sehr gute Stoffwechselgesundheit, vielleicht aber auch in Richtung Diabetes. Und dann ist es eben spannend, das frühzeitig zur Erkennung gegensteuern zu können. Und dafür ist das Labor relevant, wo wir nächste Woche drüber sprechen. So, und Stoffwechsel, was passiert da jetzt? Wir haben die Input-Seite mit der Nahrungsaufnahme und die Output-Seite mit der Verbrennung. Und wenn wir auf die Nahrungsaufnahme, die Input-Seite schauen, was passiert da? Ganz alltagsnah, wir essen irgendwas, wir kauen das, wir zerkleinern die Nahrung, dann kommen im Mund schon über den Speichel verschiedene Enzyme dazu, dann wird es in den Magen runtergeschluckt, über die Speiseröhre im Magen, da ist dann Magensäure und es kommen noch viel mehr Enzyme dazu und dann wird das noch kleiner gemacht, irgendwie gut durchgequirlt und dann in den Dünndarm gegeben. Der Dünndarm, der ist ganz schön lang, kann man unterschiedlich einteilen, ein fester Stuhlgang übrig bleibt und der schwuppsdiwupps kommt in die Toilette. Das, was im Dünndarm aber aufgenommen wird, zum Beispiel die Glucose, das ist dann im Blut und wird dann irgendwohin transportiert, wo es eben gut gebraucht werden kann. Zum Beispiel die Glucose zu irgendwelchen Zellen, die damit dann ja, ihre Aufgabe letztlich erfüllen können. Die brauchen ja Power, die brauchen ja Energie. Und wenn dann dieses Glucosemolekül durch den Organismus, durch die Blutbahn irgendwo zu einer Zelle kommt und da rein möchte, dann braucht es das Insulin. Das Insulin ist so ein Signalgeber für die Zelle und sagt, liebe Zelle, mach mal deine Tore auf, dass die Glucose in dich rein kann und du dann in dir drin die aufdröseln kannst und da so biochemische Pathways ansteuern, dass dann am Ende ATP und irgendwas anderes rauskommt, dass du eben gut funktionierst, dass du deinen Zellstoffwechsel aufrechterhalten kannst. Und das ist ganz normal. Ja, das passiert dann und dann wird der Blutzuckerspiegel dadurch runterreguliert. Wenn wir jetzt ganz viel Glucose zur Verfügung haben, wird es vielleicht als Glykogen noch in der Leber und der Muskulatur ein bisschen eingelagert, dass man so eine Zwischenspeicherform hat. Aber dann geht der Blutzuckerspiegel wieder runter und wir sind wieder in einem nüchternen Zustand. Das ist erstmal ganz normal. Das Problem ist jetzt, wenn wir ein Dysmanagement haben und zu viel Nahrungsmittelangebot und vor allen Dingen zu viel Kohlenhydratangebot, was sich eben abbildet in zu hohen Glukosespiegeln. Dann passiert das gleiche Spiel. Glucose wandert durchs Blut zu den Zellen. Insulin sagt, Zelle, mach mal auf, lass die Glucose rein. Dann macht die das und irgendwann ist die voll. Dann sagt die Zelle, ey, Insulin, ich habe genug, danke, reicht, kannst wieder aufhören. Ich habe genug, schick's woanders hin. Das Insulin sieht aber, da ist immer noch total viel Glucose im Blut, die muss irgendwo untergebracht werden. Das heißt, das Insulin sagt der Zelle, ist mir egal, Zelle, nimm noch mehr. Hier, friss, friss, friss oder stirb. Hat die Zelle keine andere Möglichkeit, als es halt irgendwie aufzunehmen und wird dann wie so ein Ballon irgendwie da voll gepusht mit Glukosemolekülen und ächzt und sagt, ich kann aber wirklich nicht mehr. Das Insulin sieht, da ist aber immer noch total viel Glukose im Blut, da kann ich das ja nicht halten, also brauche ich noch mehr Insulin, damit ich noch stärker dieses Signal senden kann an die Zellen, nimm die Glukose auf, nimm die Glukose auf, da gibt es keinen Weg drum herum. Und dann habe ich Zellen, die erschöpft sind, die einfach nicht mehr können, die nicht mehr von dieser Nahrungsmittelenergie aufnehmen können. Und ich habe erschöpfte Bauchspeicheldrüsenzellen, weil die haben so viel Insulin schon ins System reingegeben, die sind auch erschöpft. Also alle Zellen sind erschöpft, was diesen Mechanismus angeht. Und dann spricht man von einer Insulinresistenz, weil diese Insulinsensitivität, dass dieses Gleichgewicht gut gehalten wird und diese Regulation gut vonstatten geht und man nach der Nahrungsaufnahme nach einer bestimmten Zeit wieder einen normalen, nüchtern Blutzucker hat und es dafür eben auch nur eine gewisse Menge an Insulin braucht. Das ist nicht mehr so, sondern wir haben viel zu hohe Insulinspiegel, wir haben viel zu lange, viel zu hohe Glukosespiegel und der ganze Organismus, der lechzt. Und das ist schlecht, weil dann haben wir zum Beispiel diese chronisch erhöhten Glukosespiegel, die dann die Gefäße oxidieren und so kaputt machen und glykylieren und dann die Niereninsuffizienz und die Herzinfarkte kommen. Ich habe aber auch zum Beispiel die überschüssige Nahrungsmittelenergie dann in irgendwelchen Fettzellen drin. Das ist ja per se kein Problem. Im Gegenteil, das ist sogar eine total pfiffige Erfindung vom lieben Gott, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat, Energie als kleines Reservoir so mitzunehmen und mit uns rumzutragen, falls mal der Winter ein bisschen kälter wird. Aber wenn wir zu viel und vor allen Dingen am falschen Ort das haben, ja, also wir sind da nicht evolutionsbiologisch dafür ausgelegt, dass wir 200 Kilo wiegen, und wir sind auch nicht darauf ausgelegt, dass wir dieses Fettgewebe viszeral, also zwischen den Organen liegen haben, weil dieses Fettgewebe, das ist hormonaktiv. Das macht dann chronische Inflammation und dann habe ich mitochondriale Ineffizienz, ja, und dieser ganze Stoffwechsel, der wird eben so ungesund, weil dieses Management der Nahrungsmittelenergie nicht mehr gut funktioniert, weil vor allen Dingen zu viel aufgenommen wird oder zu viel oder zu ineffizient verbrannt wird. Das wäre dann die Output-Seite. Weil wenn man Diabetespatienten anguckt, dann sind die häufig übergewichtig. Also diese Stoffwechseldysbalance, die ich da jetzt beschrieben habe, die geht häufig mit einem gewissen Übergewicht einher, ist aber nicht deckungsgleich. Also es gibt genauso junge, gesunde, in Anführungszeichen, schlanke Menschen, die so eine Stoffwechseldysbalance entwickeln. Zum Beispiel in der Frauenheilkunde, ich habe mich neulich mit einer Kollegin, einer Gynäkologin unterhalten, über diese Stoffwechselthematik bei PCOS-Patientinnen, also bei polyzystischem Ovarialsyndrom. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber es ist schwierig, Kinder zu kriegen und sowas. Und da ist ein ganz wesentlicher Aspekt oder wahrscheinlich die Basis dieses PCOS eine Stoffwechseldysbalance. Das sieht man häufig den Frauen aber nicht an. Die kommen in die Praxis und haben so ein paar Probleme, sind da auch richtig eingeschränkt und machen sich irgendwie Sorgen. Und man guckt die an und denkt, komisch, also denen würde ich jetzt keinen Diabetes unterstellen. Den haben die auch formal nicht, aber die sind auf dem Kontinuum, das ich initial beschrieben habe, eben in Richtung Stoffwechseldysfunktion unterwegs. Und genauso gibt es Leute, die ein bisschen übergewichtig sind, also die insgesamt sich hyperkalorisch in den letzten Jahren ernährt haben, die aber in der Output-Seite so gut sind, in der Verbrennung, weil die ganz viel Alltagsbewegung haben, weil die immer mit dem Fahrrad in die Arbeit radeln, weil die auch laufen gehen und die so sind sehr aktiv. Die sind vielleicht viel stoffwechselgesünder als so eine PCOS-Patientin, die eben schlank ist, aber stoffwechselungesund. Das heißt, wir haben da eine große Schnittmenge, aber das ist kein, also man kann sich synonym sehen und sagen, jeder, der übergewichtig ist, ist auch stoffwechselungesund. Und genauso gibt es schlanke Menschen, die eben stoffwechselungesund tatsächlich sind. So, und was kann ich dann machen, wenn ich stoffwechselungesund bin, also diese Diagnose Typ 2 Diabetes oder Fettleber vielleicht bekommen habe, oder ich eben im Labor sehr frühzeitig sehe, okay, ich bin da in diese Richtung unterwegs, ich möchte was tun. Naja, es ist wie fast immer Ernährung, Bewegung, Schlaf bietet uns nüchtern betrachtet den größten Potenzialraum. Schlaf ist tatsächlich auch in Bezug auf Insulinresistenz und Stoffwechselgesundheit ein ganz spannendes Thema. Gibt es richtig coole Interventionsstudien, wo man sieht, dass man junge, gesunde Menschen mit ein paar Tagen Schlafrestriktionen in den Prädiabetes katapultieren kann. Aber die beiden wichtigsten Fundamentsäulen sind, denke ich, Ernährung und Bewegung. Also Ernährung wäre die Input-Seite und Bewegung im weitesten Sinn wäre die Output-Seite. Und da gibt es auch keine Ausrede in dem Sinn. Also egal, welche Prädisposition man hat, wenn man in der Familienanamnese sieht, es hat ungefähr jeder einen Diabetes und alle sind übergewichtig, dann ist es trotzdem so, dass jeder das aus meiner Sicht schaffen kann, stoffwechselgesund zu bleiben. Das heißt nicht, dass jeder das schaffen muss. Und wenn da jetzt irgendeine 85-jährige Dame das hört und dann hört, sortier mal deinen Lebensstil, mach ein bisschen Ernährung und Bewegung und dann ist doch alles schick und du wirst deine Diagnose los. Wenn die schon 30 Jahre Diabetes hat und davon 15 Jahre insulinpflichtig ist, dann wäre das natürlich ein bisschen anmaßend in der echten Welt. Mein Punkt ist nur, dass wenn jemand eben frühzeitig die Diagnostik macht und sich frühzeitig auf den Weg macht, dann ist es aus meiner Sicht eben absolut möglich, dieses Szenario zu vermeiden. Und das ist eben so erstrebenswert, weil eben so viele negative Outcomes damit korrelieren oder assoziiert sind. Und die wollte ich natürlich um jeden Preis vermeiden, vor allen Dingen, weil es eben in meiner Hand liegt und ich nicht abhängig bin von irgendwelchen Tabletten oder sowas. Das braucht man nicht, um stoffwechselgesund zu sein. Und das habe ich oder das erlebe ich auch regelmäßig, wenn ich mit Leuten arbeite, die kommen zu mir und dann sieht man im Labor, okay, ist alles schick, du bist wahrscheinlich 5 oder 10 Jahre davon weg, dass dein Hausarzt sagt, jetzt ist aber der Langzeitblutzucker ein bisschen hoch und dann machen sich die Leute auf den Weg und dann verbessern sich diese Laborparameter und das ist dann keine Laborkosmetik, sondern einfach Abbild davon, dass sich der Stoffwechsel in Richtung Gesundheit wieder anpasst oder manövriert und mehr in dieses Gleichgewicht wiederkommt. Und wie geht es dann ganz konkret? Bei der Inputseite eben die Restriktion, also erstmal, dass man sich nicht mehr hyperkalorisch ernährt und vor allen Dingen die Kohlenhydrate reduziert. Das hört sich immer so ein bisschen platt an, und die Extremform davon, das wäre die ketogene Diät oder Ernährung, aber es funktioniert halt. Und das heißt jetzt nicht, dass sich jeder ketogen ernähren muss, der seinen Stoffwechsel irgendwie verbessern möchte. Es gibt da natürlich auch eine abgemilderte Form. Und wie das dann im echten Leben aussieht, das kommt natürlich total drauf an. Also das müsste man dann personalisiert angucken. Wie ist dein soziales Umfeld? Wie ist du überhaupt? Wie reagierst du auf bestimmte Sachen? Das ist auch ein Punkt, der speziell bei der Ernährung eben so ins Gewicht fällt, dass es aus meiner Sicht so wenig Pauschalwahrheiten gibt. Aber das wären einfach wichtige Orientierungspunkte. Und auf der Output-Seite ist aus meiner Sicht das wichtigste Training, oder was heißt aus meiner Sicht, wenn man sich einfach anguckt, was funktioniert und was die Forschung sagt, ist es dieses aerobe Grundlagen-Ausdauertraining. Low Steady State, Zone 2, was auch immer für ein Label man da drauf packen möchte, weil das den Körper erinnert und ihm hilft, diese Stoffwechselkompetenz mit einer effizienten Energieverarbeitung, diese Fettverbrennung wieder anzuschmeißen, da wird diese Kompetenz wieder wachgeküsst. Also diese Insulinsensitivität, mitochondriale Effizienz, Beta-Oxidation ist so ein wesentlicher Signalweg biochemisch, wie Fett verbrannt wird. Das wird da alles wieder angekurbelt und der Körper kompetenter darin, weil er das halt braucht, um in diesem Belastungsbereich Energie bereitzustellen. Und auch da ist es jetzt ein bisschen plump zu sagen, mach mal ein bisschen hier Zone 2 Training, ist alles gut. Es kommt auch hier immer drauf an, woran hast du Freude? Wie viel Zeit hast du? Wie kannst du das wirklich in deinen Alltag integrieren? Wie können wir in die Kalkulation mit reinnehmen, dass du ein gewisses Verletzungsrisiko hast oder schon Vorerkrankung oder sowas? Es kommt immer drauf an. Ich kann euch nur sagen, dass es funktioniert. Das habe ich jetzt so oft erlebt. Das ist einfach eine unumstößliche Erfahrungswahrheit, die vielleicht aus der konventionellen Medizin heraus betrachtet nicht so unumstößlich ist, aber die ich halt wieder und wieder erlebt habe. Das heißt, wenn ich jetzt eine Quintessenz wage, könnte die ungefähr so aussehen, dass man sagt, Stoffwechsel, das ist das Management von Nahrungsmittelenergie. Und Stoffwechselerkrankungen sind dann das Dysmanagement dieser Nahrungsmittelenergie. Und zwar entweder auf der Input-Seite, dass zu viel reinkommt, oder dass ich nicht gut darin bin oder zu wenig mein Körper darin fordere, diese Nahrungsmittelenergie zieldienlich zu nutzen. Und dann haben wir hier ein Kontinuum, anders als bei Atherosklerose zum Beispiel, wo es einfach ein Prozess ist, der kumuliert und immer schlimmer wird, kann auch ein alter Mensch sehr stoffwechselgesund sein oder jemand, der stoffwechselungesund ist, wieder stoffwechselgesünder werden. Kein Mensch möchte Diabetes haben, sollte Diabetes haben, weil diese vielen Öl ins Feuer, habe ich es genannt, also so viel anderes, darunter liegend schlechter wird und wir vor allen Dingen das deutlich höhere Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, für Neurodegeneration und für Krebserkrankungen haben. Und das Schöne ist, dass wir es nicht nur voll in unserer Hand haben und eben diesen Prozess wirklich aktiv gestalten können, sondern dass wir das auch quantifizierbar rückkoppeln können mit Laborergebnissen und das also monitoren und herausfinden, sind wir on track, ergibt das Sinn oder müssen wir irgendwas adaptieren und neu ausrichten. Und das ist eben die Labordiagnostik, darüber spreche ich dann nächste Woche. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört für den zweiten Teil. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!